ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwarter am Mikrofon. Hat die Berliner CDU die Vergabe von Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus unrechtmäßig beeinflusst, eventuell sogar Parteifreunde begünstigt? Damit befasst sich ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Heute war die wichtigste Zeugin geladen, Ex-Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. RBB 24 Landespolitikreporterin Angela Ulrich.
Es war nur eine kurze Erklärung gleich am Anfang, die Sarah Wedel-Wilson abgegeben hat, zu ihrer Rolle in der Fördergeldaffäre. Danach schweigt die Ex-Senatorin. Besser gesagt, immer und immer wieder beruft sie sich auf ihr Recht, die Auskunft zu verweigern. CDU, SPD, Grüne und Linke im Ausschuss sind unisono enttäuscht und unzufrieden.
Heute sind wir jedenfalls nicht weitergekommen.
Es ist auf jeden Fall weniger Gehör und es wäre eine Gelegenheit für mehr Gehör gewesen.
Wir wollen uns einfach noch mal rechtlich beraten lassen, an welcher Stelle hat ein Zeuge tatsächlich das Recht, Aussage zu verweigern und ab wann eben nicht.
So Manuela Schmidt von der Linken, Matthias Kollatz, SPD und Stefan Lenz von der CDU. In der Fördergeldaffäre um rechtswidrig vergebene Gelder an Projekte gibt es mehrere Strafanzeigen. Unter anderem eine gegen Will Wilson wegen Haushaltsuntreue. Die Ex-Senatorin berät sich im Ausschuss mehrfach mit ihrem Anwalt und beantwortet dann keine Fragen mehr. Dass sie dazu so uneingeschränkt das Recht hat, wie Wedel-Wilson behauptet, zieht der Ausschuss in Zweifel und will das nun per Gutachten prüfen lassen, sagt die Vorsitzende Manuela Schmidt.
Wir haben ja auch in unserem Haus schon Ordnungsgelder gezogen, um Aussagen zu erzwingen im Rahmen dessen, was möglich ist im Rahmen eines Untersuchungsausschusses. Aber es geht ja nicht nur um unseren Untersuchungsausschuss, es wird ja sicherlich auch weitere Untersuchungsausschüsse geben und geht es darum, auch grundsätzlich mal diese Frage zu klären.
Zuvor hatte sich Wedel-Wilson in einem Eingangsstatement für ihr Vorgehen in der Fördergeldaffäre verteidigt. Sie hatte Förderbescheide unterzeichnet, die der Landesrechnungshof als rechtswidrig kritisiert, weil sie nicht inhaltlich geprüft wurden. Wedel-Wilson betonte, die Projekte seien schon von ihrem Vorgänger Cialo bewilligt worden. Sie habe nicht gewollt, dass erneut Geld für den Kampf gegen Antisemitismus verfalle. Im Rückblick, so die Ex-Senatorin, sei das sicher nicht gut umgesetzt worden und kritisch zu sehen. Gleichzeitig machte Wedel-Wilson klar, dass für sie jedes geförderte Projekt zum Kampf gegen Antisemitismus beigetragen habe. Susanna Kahlefeld von den Grünen überzeugt das nicht. Gerade dann hätte man besonders aufpassen müssen.
Das würde mich persönlich aber zu höchster Sorgfalt verpflichten und nicht dazu, eine Liste von Kumpels gegen die eigene Verwaltung durchzusetzen.
Nach Wedel-Wilson hört der Ausschuss noch den entlassenen Staatssekretär für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Oliver Frederici. Dieser hatte vor der Vergabepraxis ausdrücklich gewarnt. Ex-Kultursenator Joe Cialo wird am 11. Juni vernommen.
Angela Ulrich aus unserer Landespolitik-Redaktion berichtete. Der Industriestandort Deutschland gilt als nicht sehr attraktiv. Hohe Kosten und viel Bürokratie sind Hürden. Der Brandenburger Kunststoffhersteller Orafol investiert trotzdem auch in seinen Hauptstandort in Oranienburg. Dort wurde heute der Grundstein für eine neue Halle gelegt. RBB 24 Landespolitikreporterin Annette Kufner war dabei.
Ein Grundstein wird nicht einfach so gelegt. Damit alles gut geht, verließ der Bauleiter der künftigen Halle 14 zuerst den Grundsteinspruch.
Was für den Bauern das Wurzelwerk und für den Menschen Glück die Freude. Das ist für das Haus ein Fundament und wie man es seit jeher kennt, der feste Halt für das Gebäude. Das Fundament ist nun gelegt, Idee und Plan wären ein Werk. Drum lasst uns feiern diese Stunde in froher, zuversichtlicher Runde. Der Zukunft gilt das Augenmerk.
Und damit die Zukunft unter einem guten Stern steht, wird dann im Fundament noch eine Kupferkapsel versenkt. Darin versteckt Bargeld und eine aktuelle Zeitung. Für die Generationen, die die Halle irgendwann vielleicht wieder zurückbauen. Dann fallen noch drei Hammerschläge.
Was heißt der erste Schlag? Mache der Bauer den Bauherrn zufrieden. Zweiter. Möge es guten Nutzen bringen. Dritter Schlag bitte. Den Benutzern sei Glück und Freude beschieden.
Und dann ist der Grundstein offiziell gelegt. Der Bau der Halle 14 kann losgehen. Künftig sollen hier Reflektionsfolien hergestellt werden. Mehr als 100 Millionen Euro hat Orafol dafür in die Hand genommen. Und das trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage, sagt Unternehmenschef Holger Leclerc.
Natürlich spüren auch wir die Herausforderungen der Weltwirtschaft. Energiepreise, Lieferketten, Bürokratie, globale Unsicherheiten. Aber entscheidend ist, Wir finden eine Lösung. Zukunft gestalten, das ist unser Anspruch.
In den kommenden Jahren will das Unternehmen noch mehr Geld in die Hand nehmen. Insgesamt sollen bis 2030 rund 235 Millionen Euro in den Standort in Oranienburg fließen. Lob kommt aus der Politik, auch von Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Clement von der CSU.
Das ist wirklich ein starkes Signal. Ich will fast sagen, es ist ein Kontrapunkt zu der Debatte, die wir derzeit leider sehr oft führen über geopolitische Herausforderungen, Abwanderung, Standortnachteile, Bürokratie.
Damit andere Unternehmen nachziehen, wolle man Hürden in Brandenburg weiter abbauen, verspricht Ministerpräsident Woidke.
Es ist genau dieses Unternehmertum, das wir brauchen und das wir viel stärker ermutigen müssen. Und ja, da muss sich die Politik und die Verwaltung auch an die eigene Nase fassen.
Ein wenig Selbstkritik also von der Landesregierung. Vor allem gibt es in Oranienburg dann aber Sekt und eine riesige Torte mit einem Bild der zukünftigen Halle 14. Die soll im Frühling 2027 in Betrieb genommen werden.
Der Bericht von RBB 24, Landespolitik-Reporterin Annette Kufner. Ende Februar hatte der Investor, die zur Mühlengruppe, das Werk der Eberswalder Wurst in Britz bei Eberswalde geschlossen. 500 Mitarbeiter standen auf der Straße. Die Wurst sollte woanders in Ostdeutschland weiter produziert werden und trotzdem Eberswalder heißen. Das sorgt erwartungsgemäß für Ärger. RBB24-Reporterin Martina Rolke.
Schon bei der Schließung des traditionellen Werks Anfang des Jahres hatte die Brandenburger Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten mit Uwe Ledwig die Markenrechtsfrage auf den Tisch gebracht.
Es war nur eine einzige Absicht dahinter, die Marke zu bekommen.
2023 hatte die zur Mühlengruppe des Tönnies-Konzerns das Werk in Britz bei Eberswalde gekauft und es dann nach gut zwei Jahren dicht gemacht. Jetzt wird unter dem beliebten Label Eberswalder weiterverkauft. Die Fabriken stehen allerdings in Sachsen, Sachsen-Anhalt und sogar in Schleswig-Holstein, sagt Annette Reinke von der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Die Produkte der Eberswalder Wurstwaren und auch die Präsentation in manchen Supermärkten, die machen den Eindruck, als käme die Wurst eben nach wie vor aus Eberswalde.
Deshalb hat die Verbraucherzentrale eine Abmahnung an die zur Mühlengruppe geschickt und mit den Geschäftsführern telefoniert. Die Verpackung soll geändert werden, so die Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale.
Da steht im Moment auf der Rückseite die Herstelleradresse drauf und das ist immer noch die in Eberswalde. Da ist ja noch ein Firmensitz, aber nur die Produktion findet dort nicht statt.
Außerdem haben sich die Verbraucherschützer die Supermarktregale bei der Kette Kaufland angeschaut. Hier wurden Eberswalder Würstchen als regional vermarktet.
Mit dem roten Regioherz hergestellt in Brandenburg. Das war direkt am Verkaufsregal neben dem Preisschild.
Auch die Supermarktkette Kaufland bekam daraufhin eine Mahnung. Und nach wie vor geht es auch um den Markennamen Eberswalder. Die Ostbrandenburger Industrie- und Handelskammer ist in Gesprächen mit der Eigentümergruppe, bestätigt ein IHK-Sprecher dem RBB. Die IHK hatte sich die Markenrechte an Eberswalder Würstchen vor 30 Jahren gesichert.
RBB24-Reporterin Martina Rolke informierte. So viele Sonnenstunden wie noch nie, wenig Regen. Dieses Frühjahr ist rekordverdächtig mild. Diese Bilanz zieht der Deutsche Wetterdienst heute für die ersten Monate 2026. Und das hat Folgen. Schon vor der eigentlichen Hitzeperiode ist die Waldbrandgefahr hoch. RBB24-Inforadio-Reporter Nico Hecht.
729 Sonnenstunden hat der Deutsche Wetterdienst für Brandenburg in diesem Frühjahr gezählt. Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Die Kehrseite der Medaille ist, die Feuerwehr hat so auch bereits über 90 Waldbrände im Land gezählt, sagt Carsten Lessner, Forstwirtschaftssprecher des Landesumweltministeriums. Und die weiteren Wetteraussichten würden auch weiter viele Brände ankündigen. Dabei täusche der flüchtige Blick auf Bäume und Blätter.
Der Wald sieht noch frisch aus. Wir haben wenig trockenes Gras. Wir haben ja immer mal wieder nach 3-4 Wochen Niederschlag gehabt. Aber das macht uns jetzt natürlich ganz große Sorgen, dass wir dort eine Waldbrandsituation bekommen, die möglicherweise vergleichbar mit 2018-19 wird.
2019 gilt als Rekordjahr in Brandenburg mit insgesamt fast 500 Waldbränden. Die Feuerwehren seien in hoher Alarmbereitschaft, so Lessner. Denn auch wenn für das Wochenende lokale Schauer angekündigt sind, zeigt der Trend auch weiterhin auf warmes, trockenes Wetter.
Wir sind wirklich in der absoluten Hab-Acht-Stellung. Wir hatten ja die letzten Tage Spitzentemperaturen schon um die 30 Grad. Damit ist natürlich eine hohe Verdunstung da. Das heißt, die Feuchtigkeit verlässt die Wälder. Und damit steigt die Waldbrandgefahr natürlich wieder extrem an.
Im Moment herrscht bereits in allen Kreisen außer der Prignitz die zweithöchste Waldbrandwarnstufe 4. Auch für Berlin hat der Deutsche Wetterdienst einen Sonnentagerekord gezählt, noch ein bisschen mehr sogar als in Brandenburg mit 741 Sonnenstunden. Dazu erleben die Berliner aber auch einen Pappelsamenflug, der die Stadt an vielen Stellen weiß färbt. Dieses Jahr sei das Phänomen besonders stark ausgeprägt, stellt auch Berlins Wildtier- und Baumreferent Dirk Ehlert fest.
Jeder Samen besteht aus Zellulosefasern, das ist quasi ein Samen, den man hier in der Mitte sieht und ziemlich genial für den Baum gemacht. Der produziert davon Tausende. Eigentlich ja sie, ist nämlich ein weiblicher Baum, die das macht bei der Pappel. Und damit kann sie mit diesen Fasern hunderte von Kilometern ihre Samen ausbreiten.
Doch das Spektakel hat eine ganz brandgefährliche Seite. Es gab bereits 50 Feuer, bei denen sich die Pappelsamen scheinbar selbst entzündeten. Einen Brand im Volkspark Jungfernheide konnte die Feuerwehr schnell löschen, sagt Sprecher Mario Witt. Aber es hätte auch weitaus gefährlicher werden können. Das liege an der leicht entzündbaren Struktur der Samen.
Einfach weil sie diese wauschige, wattige Struktur haben. Damit bieten sie eine ganz große Angriffsfläche. Und der kleinste Funken, der kann an der Stelle schon ausreichen, um in Kombination mit der Trockenheit und der warmen Wetterlage dazu zu führen, dass eben mal so eine ganze Pappelsamenfläche durchzündet. Wenn dann auch noch Vegetation in der Nähe ist, also sprich in dem Fall bewaldetes Gebiet oder eine Parkanlage, dann kann das eben auch mal am Ende zu einem großflächigen Flächenbrand führen, der uns dann wirklich auch sehr, sehr stark beschäftigt.
Die Feuerwehr bittet deswegen alle, noch dringlicher als sonst, keine Zigarettenkippen achtlos wegschnipsen und auch keine Grillkohle in den Parks zurückzulassen.
Der Bericht von Nico Hecht.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Andrea Schneider und Silja Sodke. Für die 11-jährige Theresa Scheuermann aus Eberswalde gehört es regelmäßig zum Frühstück dazu. Ihr MS-Medikament. Dreimal in der Woche bekommt sie es von ihrer Mutter Gret Scheuermann gespritzt.
Bei drei spritze ich, ja? Mhm. Mach die Schutzkappe jetzt ab. Mhm. Das Immunsystem greift die Myelinschicht in Theresas Körper an. Die Schutzschicht, die ihre Nervenbahn schützen soll. Und dann wird das halt langsam kaputt gemacht. Und das Medikament soll das verhindern.
Erklärt Gret Scheuermann. Multiple Sklerose, das ist eine unheilbare Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie wird auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern genannt, weil sie bei jedem Patienten anders verlaufen kann. Auch junge Menschen sind betroffen. Theresas Diagnose trifft die Familie vor 10 Monaten. Die Schülerin litt schon länger unter starker Erschöpfung. Bei einer MRT-Untersuchung werden dann die MS-typischen Gewebeschäden im Gehirn entdeckt. Bei der 11-Jährigen äußern sich die Symptome jetzt so.
Ich werde hier viel schneller erschöpft, aber halt schulmäßig hat sich bei mir im Moment nichts geändert. Ich bin immer noch wie vor der Diagnose, aber halt, wie gesagt, ich werde immer schneller erschöpft, mache auch öfters keinen Schulsport mehr mit.
Früher war Theresa sehr sportlich. Laufen, Judo, das kann sie heute nicht mehr. Dafür verbringt die Sechstklässlerin viel Zeit mit ihrem Cello.
Es macht mir Spaß, dass ich neue Sachen lernen kann. Ich bin auch bei der Musikschule einmal in einem Orchester, so ein kleines, und einmal Privatunterricht. Und halt, wie gesagt, ich finde es cool, dass man halt bei dem Instrument viele neue Lieder lernen kann.
Die Diagnose stellt den Familienalltag auf den Kopf. Das Leben steht plötzlich still, sagen sie. Für die ältere Tochter Sophie ist kaum noch Zeit da, denn die Eltern müssen mit Theresa oft ins Krankenhaus. Mutter Gret Scheuermann hat früher in der Pflege gearbeitet. Sie versteht als Erste die Schwere der Diagnose, denn MS kann auch ein Leben im Rollstuhl bedeuten.
Durch die Altenpflege wusste ich ja, was MS machen kann. Und was auch die Prognosen damals so waren, gut, die Medizin ist ja jetzt weiter vorangeschritten und die Prognosen sind besser, aber es war trotzdem ein Schock. War für uns alle ein Schock. Wir sind ein riesengroßes Loch gefallen.
Vor allem Theresas Vater Henry Scheuermann fällt es nicht leicht, die Diagnose anzunehmen.
MS heißt Multiple Sklerose?
Sklerose.
Der Lokführer hätte gerne manchmal so etwas wie einen Leitfaden für Eltern, um mit der Situation besser klarzukommen.
Mein Wunsch für meine Tochter wäre eigentlich, dass sie die Krankheit gar nicht gekriegt hätte.
Aber im Endeffekt wünsche ich ihr eigentlich nur, dass es jetzt so bleibt, wie es ist. Keine nach außen tretenden Symptome. Und dass er halt ihr Leben, so wie es jetzt ist, trotzdem genießen kann.
Morgen ist Welt-MS-Tag. Für Familie Scheuermann ist MS jeden Tag. Momentan geht es Theresa gut, sie hat keine neurologischen Ausfälle und auch die Prognose der Ärzte macht Hoffnung. Und eins hat sich die Familie fest vorgenommen, sich von der Krankheit nicht unterkriegen zu lassen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.